Vielen Dank, ihr liebe Band, für die Begleitung. Johannes, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einleitung oder Hinführung zum Thema. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die Konzentration nochmal auf den Text bringen soll nach so einer Geschichte. Ich hatte ja gehofft, dass du sagst, du hast dich von den Klippen da auch mal reingestürzt und dass du uns ein Bild zeigst davon. Wird wohl nicht so weit kommen mehr. Wir kommen ans Ende unserer Predigtsreihe, in der wir Gebete aus der Bibel betrachtet haben und die Erfahrungen, die Beter damit Gott gemacht haben. Und ich habe es gerade eben schon gesagt, es ist so, dass Menschen eigentlich gerne beten. Menschen, auch wenn es jetzt nicht in irgendwelchen von den Hauptreligionen ist, Menschen suchen nach etwas Übernatürlichem, nach etwas Geistlichem, mit dem sie in Kontakt treten können und kommunizieren. Und so war das eben auch bei den Freunden, bei den Jüngern von Jesus. Und sie wollten da nicht den falschen Fokus haben, sondern haben Jesus gefragt, was sagst du denn? Wie sollen wir beten, damit wir eine Begegnung mit Gott haben, die lebensverändernd ist? Und deshalb geht's nach all den anderen Gebeten, die wir da jetzt betrachtet haben, heute um, ich möchte es mal sagen, das ultimative Gebet. Jesus legt uns ans Herz, das Vaterunser zu beten, und zwar ganz, ganz regelmäßig. Nehmt euch hinein in den Text Matthäus 6, die Verse 5 bis 15. Ihr werdet schon merken, dass es da nicht nur um das eigentliche Vaterunser geht, sondern dass in diesem Kontext oder in diesem Abschnitt, wo es ums Gebet geht, Jesus noch sehr viel mehr sagt, Grundlagen schafft, die so enorm wichtig sind. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und auf den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft, noch bevor ihr ihn bittet. Und darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dann wurde in späteren Jahrzehnten, Jahrhunderten noch hinzugefügt, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wie ich schon gesagt habe, natürlich ist das Gebet hier zentral in diesem Text und interessant, was Jesus da seinen Jüngern weitergibt. Aber die Gedanken davor und danach sind ebenso wichtig. Sie sind die Grundlage, die Voraussetzung für gutes Beten. Zuerst einmal erwähnt Jesus hier in diesem Text drei verschiedene Arten von Betern. Er macht drei Unterscheidungen. Schaut mal auf Vers 5, das sind die Heuchler. Das ist die, die in den Versammlungsplätzen der Stadt sich ganz öffentlich darstellen, damit sie vor den Leuten gesehen werden. Sie beten oftmals laut und lange, um gut angesehen zu sein. Sie beten, dass Leute besser von ihnen denken. Sie beten, weil sie vielleicht zeigen wollen, ich bin etwas Besseres. Ich kann das gut, ich gehöre da dazu. Vers 7 spricht Jesus dann von denen, die viel plappern, wie die Heiden. Die Heiden in der damaligen Zeit, die haben so ganz unterschiedliche kultische Gottheiten angebetet. Und bei denen hat man eben ganz, ganz viel gemurmelt, viel geplappert, viel geredet, mit dem Ziel, die Gottheit zu überzeugen. und dann eine Antwort zu bekommen. Jesus spricht nun zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass es wohl auch Gottes Nachfolger, Jesus Nachfolger gibt, die auch gerne plappern wie die Heiden. Die machen auch gerne viele Worte, lange Gebete, haben vielleicht lange Gebetslisten, die sie abarbeiten und denken, das ist wichtig und gut. Er macht seinen Nachfolgern damit deutlich, dass viele Christen wie in so einem Art Arbeitsverhältnis mit Gott stehen. So dieser Gedanke, wenn ich viel bete, wenn ich viel rede, dann muss Gott mir antworten. Dann habe ich mir eine Gebetsantwort, das, was ich mir wünsche, auch verdient. Früher hatten wir so eine Redensweise, die hieß, tust du das Deine, tut Gott das Seine. Vielleicht kennt ihr die noch. Und da steckt eine ganze Menge Wahrheit drin. Aber da wird Gebet dargestellt als so eine schwierige Arbeitsgeschichte. Da muss ich mich durcharbeiten. Und dann kann ich die Erwartung haben, wenn ich das geleistet habe, dann wird Gott aktiv. Dann passiert auch etwas. Diesen beiden Arten des Beters stellt Jesus jetzt in Vers 8 und 9 eine dritte Art von Beter gegenüber. Diejenigen, die den Vater anrufen. Es sind die Beter, die sich bewusst sind, dass sie in einer liebevollen, liebenden Beziehung zu diesem Vater im Himmel stehen. Es sind die Beter, die wissen, ich bin Kind Gottes. Und das ist meine Grundlage, dass ich mit dem Vater ins Gespräch kommen kann. Ich muss ihm, muss niemandem irgendetwas beweisen. Ich muss nichts vorweisen. Ich muss mir nichts erarbeiten oder verdienen. Ich weiß, dass ich einfach so in Gottes Gegenwart kommen kann, wie ein Kind eben zu seinem Vater. Vielleicht kann ich das mal an einem kleinen Beispiel deutlich machen. Stellt euch vor, ihr seid irgendwo in der Großstadt auf einem großen Platz mit ganz vielen Menschen, Bahnhof oder sonst wo, Flughafen. Und ihr geht auf irgendeine wildfremde Person zu und fragt sie nach der Uhrzeit. Oder ihr fragt sie nach irgendeiner Wegstrecke. Dürfte eigentlich keine Schwierigkeit darstellen, oder? Sicherlich bekommt ihr da eine gute Antwort. Schwieriger wird's dann, wenn ihr zu einer wildfremden Person hingeht und sie fragt, ob sie euch eine Uhr kauft, weil ihr keine habt und immer wieder nach der Zeit fragen müsst. Bin mir nicht sicher, wie viele von uns sich das trauen würden. Sicherlich auch deshalb, weil wir schon wissen, welche Reaktion und welches Resultat wir wahrscheinlich kriegen werden. Wer kriegt schon gerne einen Vogel gezeigt? Oder viel schwieriger, wir gehen auf irgendeinen Fremden zu und fragen ihn, dass er uns zum Essen einlädt, weil wir einfach Gemeinschaft mit jemandem haben wollen. Da reagiert man in ganz unterschiedlichen Kulturen anders, sicherlich. Wäre sehr spannend zu erfahren, ob wir hier in unserem schönen Land damit Erfolg haben würden. Aber ganz anders wäre das doch, wenn wir genau dieselben Fragen unserem Vater stellen würden, oder? Natürlich bekommen wir die Antwort, dass er uns gerne eine Uhr kauft, dass er uns gerne ein Geschenk macht, was wir gerne brauchen. Natürlich wird er sich über die Anfrage nach einem Essen freuen, dass wir Zeit mit ihm verbringen wollen, oder? Ihr seht schon, was ich damit sagen will. Je näher die Intimität, desto offener können wir mit unseren Fragen, mit unseren Anliegen zu dieser Person kommen und hoffen, dass sie erfüllt. Je persönlicher wir diese Person kennen, desto erwartungsvoller können wir sie um etwas bitten. Was ist so deine Grundhaltung, wenn du ins Gebet gehst? Hast du da schon mal in dich reingehört? Hast du das Gefühl, jetzt muss ich eine Leistung erbringen? Jetzt muss ich etwas tun, damit ich von Gott etwas bekomme? Ich muss beten hier und da in den Versammlungen. Ganz schwierig für uns Pastoren oftmals, dass wenn wir vor anderen stehen, dann müssen wir beten. Oder ist deine Grundhaltung im Gebet eine, die Hingabe bedeutet? Wo du weißt, du stehst in einer dauerhaften und beständigen Liebesbeziehung zu diesem Gott und deswegen kannst du ihm einfach so begegnen. Das ist die Hinführung von Jesus zu diesem wichtigen Gebet. Er sagt, das ist die Grundlage. So sollen wir beten. Mit dieser Haltung. Das Interessante ist jedoch, dass diese Grundhaltung jetzt nicht abgeschlossen ist, sondern sie zieht sich weiter durch dieses Gebet. Wenn wir jetzt nämlich hinschauen, dann geht das erste Drittel dieses Gebets, bevor wir zu unseren Anliegen kommen, zuerst einmal um Gott. Beten dreht sich nicht zuerst um mich. Es dreht sich erst um dem, dem wir begegnen. Unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Jesus dieses Gebet so begonnen hat? Vater unser? Warum hat er nicht gesagt, König unser im Himmel? Denn das ist Gott doch auch. Warum hat er nicht gesagt, großer Schöpfergott im Himmel? Denn das ist er auch. Kommt gleich dazu. Warum hat er nicht gesagt, unser Freund? Denn da sagt doch die Bibel auch, dass Jesus ist. Warum sagt er, Vater unser im Himmel? Das ist genau das, was du gesagt hast, Elias. Weil die Familienbeziehung, die Vater-Kind-Beziehung, die Vater-Mutter, die Kind-Mutter-Beziehung, die intensivste, die intimste, die persönlichste Beziehung ist, die wir uns Menschen vorstellen können und die wir hoffentlich auch so erlebt haben und erleben. Jesus sagt hier, wenn wir wirklich als Christen gläubig beten wollen, dann geht es nur auf dieser Grundlage, die Vaterschaft Gottes zu verstehen, mich als Kind des Vaters im Himmel zu erkennen und dann so zu beten. Aber wie ist das möglich? Wie geht das? Dass wir zu diesem großen, allmächtigen, ewigen Gott Vater sagen können. Müssen wir da nicht ein bisschen mehr Respekt haben? Wie kommen wir kleinen Menschen dahin, dass wir das mit echter Überzeugung und mit dieser Zuversicht vor Gott treten können? Dafür gibt's nur einen Weg. Es gibt nur einen Weg, den Gott selbst so gemacht hat. Er hat uns nämlich zu sich gezogen. Er hat gesagt, dass wir seine Kinder sind und dass er uns als solche adoptiert hat. Johannes 1, Vers 12. Diejenigen, die ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Ihr Lieben, darum geht's in diesem Gebet und in diesem ganzen Kontext. Jesus erkennen, Jesus annehmen und ihm glauben. Was glauben? Dass er das Leben gelebt hat, das ich leben sollte? Und dass er den Tod gestorben ist, den ich sterben sollte, damit ich jetzt für ihn leben kann. Das ist die Grundlage allen Betens. Nur so ist das möglich. Gott hat uns zu seinen Kindern gemacht. Bitte versteh das, nicht weil wir so tolle Menschen sind, nicht weil wir so liebenswert sind, sondern weil er aus Liebe alles für uns getan hat, dass wir zu ihm kommen können. Denn ihr Lieben, das ist doch das Konzept von Adoption. Es ist nicht etwas, was das Kind macht, das vom Kind ausgeht. Oftmals weiß das Kind ja noch nicht einmal, was da gerade mit ihm passiert. Es ist das Tun der Eltern, des Vaters. Und dabei ist es auch so ganz wichtig zu erkennen, was ändert sich denn bei dem Kind, wenn es adoptiert wird? Da ändert sich nicht zuerst der Charakter und das Wesen des Kindes, oder? Wenn es ein ungehorsames und widerspenstiges Kind war, dann kann das eine ganz schön lange Zeit dauern und viel Liebe und Geduld von den neuen Eltern fordern, bis da eine Veränderung bei diesem Kind passiert. Das, was sich bei Adoption zuerst ändert, ist der Stand des Kindes, seine Stellung. Es wird nun zuallererst das Kind dieses neuen Vaters, dieser neuen Mutter. Der rechtliche Status des Kindes ändert sich. Von jetzt an bedeutet das für das Kind, wenn ich mich irgendwie daneben benehme, dann wird mich mein neuer Vater nicht mehr wegschicken. Denn jetzt gehöre ich zu dieser Familie. Ich bin angenommen wie jedes andere Kind in dieser Familie auch. Und klar dürfen wir dann in diesem Prozess lernen und wachsen in den Werten dieser neuen Familie, von der wir Teil werden. Aber egal, was passiert, dieser neue Vater liebt mich genauso wie seine anderen Kinder. Johannes 17 sagt uns das. Jesus betet zu seinem Vater. Er sagt, Vater, liebe du sie genauso, wie du mich liebst. Ist uns das bewusst? Genauso, so wie der Vater seinen Sohn Jesus liebt, so liebt er auch dich und mich, hat uns angenommen als Söhne und Töchter des höchsten Königs. Ist diese Tatsache Wirklichkeit in deinem Leben? Weißt du das? Erlebst du das? Spürst du und erfährst du das, wenn du ins Gebet zu Gott kommst? Jesus zeigt uns hier in diesem Gebet, das ist die Grundlage, das ist die Grundhaltung, mit der wir beten dürfen. Und daraus folgt alles andere, was jetzt kommt. Daraus beten wir ihn an, geheiligt werde dein Name. Das sagen wir aus dieser Haltung heraus. Wir können jetzt sagen, weil du ein liebender Vater bist, etabliere dein Reich, deinen Willen, nicht meinen. Was weiß ich denn schon, wie mein Leben oder wie diese Welt funktionieren soll? Mach du das, wie du das richtig findest und bezieh mich ein, wo du es für gut hältst. Und erst nachdem dieses Gebet ein ganzes Stück lang sich um Gott dreht, erst dann schwenkt das Gebet um und fokussiert ein wenig auf unsere Anliegen, auf unsere Bitten oder Fürbitten, wie wir es nennen. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist so der Teil, der uns so am nächsten liegt, oder? Wo Jesus seinen Jüngern zeigen will und wo Jesus seinen Jüngern sagen möchte, Leute, betet, denn Gebet bewirkt etwas. Gebet funktioniert. Gebet kann Dinge ändern. Es ist eben nicht so, dass alles schon von Gott festgelegt ist. Im Gespräch, im Austausch mit ihm kann und werden sich Situationen ändern. Das liegt uns am nächsten. Haben wir doch immer wieder mal Situationen in unserem Leben, Anliegen, wo wir uns wünschen, dass Gott eingreift, dass Gott etwas tut. Aber wenn wir über Fürbitte sprechen, dann ist es so wichtig zu erkennen. Dieser Teil des Gebets liegt genau in der Mitte des Vaterunsers. Schaut euch das mal vom Text her an. Und wir müssen uns das echt deutlich machen. Das hat Jesus mit Absicht gemacht. Jesus hat unsere Fürbitte in die anderen Gebetsaspekte wie so eingepackt, um seinen Jüngern damals und uns heute zu zeigen, nur in der Beziehung zu diesem Vater werden wir auch wirklich Gebetsantworten erleben. Das macht Jesus seinen Jüngern in diesem Gebet ganz deutlich. Die Bibel ist voll mit wunderbaren Zusagen über diesen liebenden Vater, der Gebet erhören möchte. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Jesus selbst sagt, wenn ihr bittet, so wird euch gegeben. Die Bibel ist voll davon, dass der Vater im Himmel uns mit seiner Fülle segnen möchte. Dinge geben, die kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört. Schon hier auf dieser Erde die Beantwortung unserer Bitten. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, vom Vater des Lichts. Jesaja 65, und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Ihr Lieben, erkennt ihr das im Alten Testament schon bei Jesaja? Das ist die Grundhaltung Gottes seinen Menschen, seinem Volk gegenüber, seinen Kindern gegenüber. Ich weiß, was du brauchst und ich gebe dir das Gute so gerne. Komm zu mir, bitte mich darum. Bring deine Fürbitten, bring deine Schuld zu mir, die dich belastet. Bring das, was dich nach unten drückt. Sprich mit mir über deine Versuchung. Hab keine Angst, ich bin ein liebender Vater, ich verurteile dich nicht. Ich bin derjenige, der dir positiv gegenübersteht. Ich will Gutes für dich. Ihr Lieben, ganz, ganz kurz dieser Überblick über dieses Vaterunser. Eine Anleitung von Jesus zum Gebet. Wollen wir recht beten lernen, dann dürfen wir uns danach ausrichten. Jemand hat mal was ganz Wichtiges zu diesem Gebet gesagt. Er hat gesagt, Jesus hatte uns mit dem Vaterunser nicht ein Gebet gegeben, sondern er hat uns beten gelehrt. Seht ihr den Unterschied? Es geht hier nicht darum, einfach etwas runterzuplappern wie die Heiden, eine Gebetsliste abzuarbeiten. Es geht darum, einen Maßstab zu erkennen, Punkte zu erkennen, auf die wir uns im Gebet fokussieren können. Es ist gut, sich am Anfang jedes Betens klarzumachen, mit wem spreche ich denn? Mit diesem liebenden Vater im Himmel. Ihn möchte ich ehren, ihn möchte ich erheben, sein Wille soll geschehen. Und erst dann übergehe zu meinen Anliegen. Das ist eine gute Reihenfolge, auf die wir unser Beten aufbauen können, wo wir beten lernen können. Aber noch ganz wichtig, ganz zum Schluss, was Jesus hier aufzeigt. Er gibt uns hier nicht nur eine Reihenfolge, nach der wir unser Gebet aufbauen können, sondern er verspricht uns auch regelmäßiges Beten dieses Gebetes. Das verändert unser Herz. Es verändert meine Herzenshaltung. Es bringt mich in eine richtige Stellung, in eine richtige Beziehung zu diesem Vater im Himmel. Warum? Weil genau diese Punkte in diesem Gebet enthalten sind. Wenn ich dieses Gebet mit offenem Herzen, mit freiem Blick bete, dann mache ich mir bewusst, was hier steht. Dann laber ich das nicht einfach und plapper es nicht einfach nur nach unten, sondern ich liefere mich diesem liebenden Vater aus. Und ich weiß, komme was wolle, egal wer ich bin, egal woher ich komme, er ist da und er steht mir liebend gegenüber. Ihr Lieben, wir haben in den letzten Wochen ganz viel über außergewöhnliche Gebete in der Bibel gesprochen. Und haben da erlebt und gesehen, wie Menschen Gottes Gegenwart ganz intensiv und lebensverändernd erlebt haben. Ihr Lieben, im Vater unser zeigt uns Jesus, dass das nicht nur etwas für irgendwelche Heiligen aus der Bibel in vergangenen Jahrhunderten oder Jahrtausenden ist. Es kann heute passieren. Dieses Gebet kann heute diese Veränderung in meiner Beziehung zum Vater bringen und Gebetsantworten bei mir bewirken, die ich so noch nie erlebt habe. Deswegen möchte ich euch wirklich ermutigen, nehmt euch diese Zeit, ganz persönlich dieses Gebet immer wieder zu beten, in euren Gruppen und Kreisen, wo ihr euch trefft. Betet es bewusst, macht euch bewusst, was ihr redet und richtet euer Herz danach aus. Und es wird euch in eine ganz intensive, lebensverändernde Begegnung mit dem Vater führen. Lasst uns noch einmal beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns nicht alleine auf dieser Welt zurückgelassen hast. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie sollen wir denn Gott wohlgefällig leben? Und du hast uns klare Anweisungen gegeben. Du hast uns gute Anweisungen gegeben, wie wir beten dürfen. Ein Gebet, das unser Leben verändern wird. Und ich möchte dich ganz herzlich bitten, dass du uns die Disziplin schenkst, aber auch das Erleben deiner persönlichen Gegenwart in diesem Gebet. Und ich möchte uns als Gemeinde jetzt einladen, dass wir abschließend dieses Gebet miteinander sprechen. Jakob, vielleicht kannst du es einfach auch nochmal an die Leinwand werfen. Wer aufstehen möchte dazu, kann das gerne tun. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Gern möchte ich euch unter dem Segen Gottes in diese Woche, diesen Sonntag entlassen. Unser Herr, der segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und er sei euch gnädig. Und er erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Geht hin unter dem Segen des Herrn. Amen. Amen.